ARD. Herzlich willkommen zum SWR Podcast Festival.
Sprechen wir über Mord. Die Kindermorde von Krailling. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Live beim SWR Podcast Festival in Mannheim. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Und ich freue mich, dass wir wieder auf dem SWR Podcast Festival sind. Und ich sage Hallo zu unserem fantastischen Publikum in der Alten Feuerwache. Herzlichen Dank. Und natürlich sage ich Hallo zu Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Und ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Ehrengast, die Vizepräsidentin des Landgerichts Traunstein, Vorsitzende des Deutschen Richterbundes und frühere Abteilungsleiterin für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft München II. Alles richtig soweit? Andrea Titz, herzlich willkommen. Frau Titz, ich starte unsere Folgen, aber ich glaube, ein bisschen was haben Sie ja von uns gehört, immer mit einer fiesen Eingangsfrage an Thomas Fischer. Wollen Sie sich schützend vor ihn werfen und die Frage abfangen oder soll er sie beantworten?
Die soll er schon mal selbst beantworten.
So, lieber Thomas Fischer, es geht aber jetzt um Sie, Frau Titz. Hoch. Als ich bei der Vorbereitung der heutigen Folge vor einigen Tagen mit Frau Titz telefonierte, war sie zunächst sehr kurz angebunden und erklärte mir, dass sie die unmittelbare polizeiliche Festnahme befürchteten. Warum? A, weil Sie während des Telefonats mit mir freihändig auf Ihrem Rennrad den Traunsteiner Hang in zu hoher Geschwindigkeit herabfuhr und dabei auch noch rechts einen Streifenwagen überholte. B, weil Sie Handwerker mit einem Umbau beauftragt hatte und die Nachbarschaft Ihre sofortige polizeiliche Festnahme verlangte. C, weil Sie in der örtlichen Metzgerei nach dem Mittagsläuten ein paar Weißwürste zum Eigenbedarf kaufen wollte und den sofortigen Konsum ankündigte.
Tja, da ich nichts verlieren kann, sag ich mal C.
C, die Weißwürste. Klären Sie uns auf, Frau Titz. Was war passiert?
Es waren tatsächlich die Handwerker. Ich hatte Handwerker beauftragt, die haben eine Badrenovierung vornehmen sollen. Die Badrenovierung war auch angekündigt. Und erstaunlicherweise hat unsere direkte Nachbarin erlebt, dass man Fliesen nicht von der Wand beten oder streicheln kann. Und der Lärm veranlasste sie, die Polizei zu rufen, die allerdings nicht erschien. Aber bei dem Telefonat war ich noch gewärtig, dass ich in Kürze festgenommen und abgeführt würde und musste schon mal ankündigen, dass ich womöglich heute hier nicht sein könnte.
Ja, aber ich hatte auch gesagt, ich würde einen Kuchen backen und ein Handy reinbacken, damit wir sie dann zuschalten können. Also eine Lösung hätten wir gefunden. Lieber Thomas Fischer, hätte Frau Titz aus einem polizeilichen Gewahrsam oder einer Untersuchungshaft hier mit uns sprechen dürfen, wenn es nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltung steht? Also der Vorwurf nicht im Zusammenhang schon, oder?
Ich würde mal sagen, eher nein.
Eher nein? Verdunklungsgefahr?
Anstaltssicherheit wurde hier.
Also die Anstalt sind immer noch wir hier. Wir sind die Anstalt des öffentlichen Rechts. Na gut. Okay. Ich finde, wir haben uns noch nicht richtig warm gespielt. Ich habe mir noch ein kleines Spiel ausgedacht und habe gedacht, lieber Thomas Fischer, das könnten wir jetzt künftig bei öffentlichen Veranstaltungen eigentlich regelmäßig spielen. Ich nenne das Spiel die maximale Beschuldigung und es funktioniert eigentlich so, wie ich packe meinen Koffer. Also ich würde jetzt sagen, ich habe einen Beschuldigten und dem werfe ich Mord vor und dann würde ich Sie bitten, das zu wiederholen und einen Vorwurf hinzuzufügen. Und natürlich haben wir dazu auch eine kleine Verpackung und ich würde sagen, wir fangen mal an.
Sprechen wir über Mord. Die maximale Beschuldigung.
Lieber Thomas Fischer, ich habe einen Beschuldigten und ich werfe ihm Mord vor.
Sie haben einen Beschuldigten und werfen ihm Mord vor und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
Sie haben einen Beschuldigten, dem werfen Sie Mord vor, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung.
Ich habe einen Beschuldigten, dem werfe ich Mord vor, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ist eigentlich ein Notar anwesend? Könnten wir vielleicht einen Notar auf die Bühne... Haben wir einen Notar? Sollte ein Notar im... Nein? Schade. Also, Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzungen und ich werfe meinem Beschuldigten die Freisetzung ionisierender Strahlen vor.
Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Freisetzung ionisierender Strahlen und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Freisetzung ionisierender Strahlen, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Betrug.
Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Freisetzung ionisierender Strahlen, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern von Verfassungsorganen. Bisschen fies, ich konnte mich vorbereiten.
Ja, also sagen wir mal Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Freisetzung ionisierender Strahlen, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Betrug. Betrug und Beleidigung oder Verunglimpfung oder was, wie heißt das? Wie heißt das schon? Tatbestand? Nötigung. Nötigung des Bundespräsidenten und von Verfassungsorganen und außerdem natürlich üble Nachrede.
Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Freisetzung ionisierender Strahlen, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Nötigung des Bundespräsidenten und aller anderen Verfassungsorgane und üble Nachrede und
ich habe Angst.
Umweltgefährdende Abfallbeseitigung.
Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Freisetzung ionisierender Strahlen, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Betrug, Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern eines Verfassungsorgans.
Drei, zwei, eins und du bist raus.
Scheint mir auch so. Okay. Da wir aber einen Sieger brauchen, spielen Sie beide bitte jetzt nochmal miteinander.
Nein.
Der heutige Fall, es ist ein bisschen harter Break jetzt. Wir müssen von sehr munter auf einen durchaus krassen Fall umschalten. Frau Titz, Sie waren damals Abteilungsleiterin des entsprechenden, wie sagt man bei der Staatsanwaltschaft, auch Morddezernats, Abteilung für Kapitalverbrechen jedenfalls. Als zwei Kinder in einer wirklich extrem bedauerlichen Art und Weise ermordet worden sind. Es ist ein Fall, der in seiner Explizität uns, glaube ich, dazu bringt, dass wir manche Dinge nur anreißen werden, weil es wirklich ein hässliches Verbrechen, oder? Auch eins, was auch in Ihrer Abteilung nicht alltäglich gewesen ist.
Ja, in der Tat. Es war auch in einer Abteilung für Kapitalverbrechen gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Kapitalverbrechen und es gibt vor allen Dingen auch unterschiedliche Arten, wie Taten, wenn sie denn zum Erfolg, wenn man es so nennen möchte, führen, ausgeübt werden. Aber das war schon ein Fall, der, denke ich, allen, die daran in der Aufklärung beteiligt waren, durchaus lange nachgegangen ist.
Hören wir kurz rein, worum es geht.
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass der nicht mehr rauskommt. Weil ich glaube, was Schlimmeres kann man gar nicht machen, als wir zwei unschuldige Kinder umbringen.
Er wirkt die Mädchen mit einem Seil, zertrümmert ihnen mit einer Hantel den Schädel und sticht zigfach mit einem Küchenmesser auf sie ein.
Die Spurenlage am Tatort hat diese Tatrekonstruktion so ermöglicht.
Die Mutter der Kinder bekommt von alledem nichts mit. Sie hilft ihrem Lebensgefährten in dessen Musikkneipe, nur 50 Meter vom Haus entfernt.
Man weiß es eigentlich von dem gar nicht. Man hätte es ihm auch nicht zugetraut. Das Haus, das war ja auch nicht fertiggestellt.
Es ist eine albtraumhafte Vorstellung. Zwei Kinder kämpfen um ihr Leben gegen den eigenen Onkel. Der Onkel ist schon deshalb suspekt, weil er sein Haus nicht fertig gebaut hat. Und Andrea Titz, wir haben es eben auch im O-Ton gehört, hatte mit der Sache in der Aufklärung zu tun. Es ist ein blutiger und es ist ein sehr komplizierter Sachverhalt. Und an dieser Stelle behelfen wir uns immer mit einer nüchternen, aber sehr präzisen und vor allen Dingen immer ganz hervorragend präsentierten Fallzusammenfassung, die uns Isabelle Demey einige Tage vor der Produktion einspricht. Nicht so heute. Heute ist sie hier. Ich bitte um Applaus für die Chronistin dieses Podcastes und sage herzlich willkommen beim SWR Podcast Festival, Isabelle Demey. Isabelle, du bist unsere unverzichtbare Chronistin bei Sprechen wir über Mord. Nebenbei, quasi so als Hobby, leitest du im SWR den Sprecherdienst und bist unsere Chefsprecherin. Wie geht es dir eigentlich bei den Geschichten, die wir dir da hinlegen und die du vortragen musst und die du so abgeklärt vorträgst? Kommt das an dich ran? Erreicht dich das oder ist das Job?
Es erreicht mich auf jeden Fall. Also ich mache es zum Beispiel gerne so, wenn ich weiß, ich habe längere Texte zu sprechen, lese ich die am Abend vorher nochmal durch, damit ich über Nacht das Gefühl habe, die setzen sich gut fest. Das mache ich bei euren Texten nicht am Abend vorher. Eher am frühen Morgen oder am Nachmittag, weil sie mich sonst in der Nacht begleiten. Also das erreicht mich schon, vor allem die menschlichen Abgründe, die mir da begegnen. Auch manchmal die sehr expliziten Beschreibungen, die zwar sehr sachlich und nüchtern sind, aber trotzdem natürlich menschliche Schicksale hinter sich verbergen. Es ist ein bisschen so ähnlich wie auch in den Nachrichten. Wenn wir Nachrichten sprechen, geht es ja leider auch jetzt gerade um sehr dramatische, tragische Dinge oft. Und natürlich erreicht einen das und trotzdem brauche ich die professionelle Distanz, sonst könnte ich das dann am Mikrofon auch nicht machen. Aber es erreicht einen und die Gedanken begleiten einen auch immer mal wieder.
Du hast das gerade schon angesprochen. Ich habe mich das auch schon gefragt. Gibt es so Regeln, nicht vor dem Nachhauseweg so einen Fall vorlesen, nicht wenn es dunkel ist oder nur in einer guten Stimmung?
Also wie schon gesagt, nicht am Abend vorher. Also bei Dunkelheit ist es nochmal ein bisschen unheimlicher dann einfach. Und trotzdem natürlich, ich mache es meistens im Büro bei Tageslicht und lese die Texte einmal hintereinander weg durch. Das sind ja dann immer die ganze Staffel, also das sind dann immer 4, 5 Fallzusammenfassungen hintereinander. Und da lasse ich einfach mal alles zu und lasse auch die Bilder, die da in meinem Kopf entstehen, mal zu, um das dann schon mal gefühlt zu haben. Um es dann im Studio nachher wieder ein bisschen von mir wegschieben zu können. Das ist so der Trick, um damit umzugehen.
Im Studio kannst du noch mal ansetzen. Gut, kannst du hier natürlich auch, aber das ist jetzt hier eine Live-Situation. Ich kenne das Problem. Hast du einen Trick, wenn man in der Live-Situation denkt, das fasst mich jetzt an, das ist jetzt irgendwie, geht mir jetzt plötzlich emotional nahe, wie kommt man da wieder weg von?
Also was hilft, ist, sich ein bisschen Zeit zu lassen und einfach eine kleine Pause zu machen. Für einen selber fühlt die sich oft stundenlang an, fürs Publikum ist es oft eine Sekunde oder zwei, die gar nicht auffällt im Normalfall, um dann vielleicht nochmal durchzuatmen und weitersprechen zu können. Aber es passiert tatsächlich eher selten. In der Live-Situation sogar vielleicht weniger als im Studio, weil einfach hier auch die Situation eine andere ist und die Anspannung da ist und die, ja, auch der Respekt vor dem Text, dass ich da nicht von mir selbst ergriffen sein möchte beim Sprechen. Das passiert dann eigentlich in der Live-Situation weniger. Eher in der Vorbereitung oder wenn ich weiß, ich kann es 5-mal sprechen, dann gibt es schon mal eine Fassung, wo ich denke, da hat es mich jetzt aber gerade mitgerissen, ich mache es gerade nochmal.
Vielen Dank, dass du es machst. Und viele Menschen haben uns auch schon die Rückmeldung gegeben, es hilft sehr bei den Fallbesprechungen. Wir haben das ja nicht ganz von Anfang an gemacht, dass man einmal vorher schon mal kompakt hört, worum es in dem Fall geht. Und deswegen sage ich jetzt den magischen Satz, Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
Überall ist Blut. Auf dem Fußboden, am Türrahmen, an den Möbeln. An einer Wand ist der blutige Handabdruck eines Kindes zu sehen. Die Spuren zeugen von dem Todeskampf zweier Mädchen gegen ihren Onkel. Chiara, 8 Jahre alt, und Sharon, 11, schlafen, als ihr Onkel in der Nacht auf den 24. März 2011 die Wohnung in Kreiling nahe München betritt. Ihre Mutter, Annette S., kellnert 3 Häuser weiter in der Musikkneipe ihres Lebensgefährten. Kreiling ist eine kleine, dörfliche Gemeinde. Die Türen von Haus und Wohnung sind unverschlossen. Thomas S. tritt zunächst an das Bett seiner Nichte Chiara und versucht, die Achtjährige mit einem Seil zu erdrosseln. Sharon wird wach, kommt aus ihrem Zimmer. Ihr Onkel schlägt der Elfjährigen mit einer Hantel auf den Kopf. Als Sharon nicht aufhört, sich zu wehren, holt er ein Messer aus der Küche und sticht zu. Währenddessen versucht Chiara vergeblich, sich in ihrem Zimmer zu verbarrikadieren. Der 50-Jährige zertrümmert ihr mit der Hantel den Schädel und sticht wieder und wieder mit dem Messer auf sie ein. Das tote Mädchen legt er auf das Bett ihrer Mutter, der Schwester seiner Frau. Dann lässt Thomas S. Wasser in die Badewanne ein, steckt einen elektrischen Handmixer in eine Steckdose im Bad und wartet auf die Rückkehr seiner Schwägerin. Als die 41-Jährige erst gegen 4.30 Uhr mit ihrem Lebensgefährten nach Hause kommt, hat Thomas S. die Wohnung schon verlassen. Er will pünktlich bei der Arbeit sein. Nach ihrer Rückkehr wundert sich die Mutter über ein abgewaschenes Messer neben dem Spülbecken in der Küche und über eine Hantel, die sie nicht kennt. Dann entdeckt sie die Leichen ihrer Kinder. Thomas S. verteilt am Morgen, wie üblich, als Postbote Briefe in Feldafing am Starnberger See. Er lebt mit Frau und 4 Kindern in einem Haus in Peißenberg, rund 60 Kilometer von Kreiling entfernt. 9 Tage nach dem Doppelmord wird Thomas S. festgenommen. Wie der Rest der Familie hat auch er der Polizei eine Speichelprobe abgegeben. Am Tatort finden die Ermittler massenhaft DNA und Fingerabdrücke von ihm. In seinem Auto liegt die Quittung für das Seil, das der Mörder in Kreiling zurückgelassen hat. Vor Gericht verfolgt Thomas S. scheinbar amüsiert der Verhandlung. Er schweigt bis zum Ende der Beweisaufnahme. Dann erklärt er rund 4 Stunden lang, warum er unschuldig sei. Die Tat könne gar kein Einzelner begangen haben. Zeugen hätten gelogen, Beweise seien manipuliert. Sein Blut sei bei einem Besuch durch Nasenbluten an den Tatort gelangt. Ein Gerichtspsychiater beschreibt Thomas S. als hochintelligenten, egozentrischen, gefühlskalten Menschen. Nach Überzeugung der Richter wollte Thomas S. auch die Mutter seiner Nichten töten. Die Tat habe wie ein erweiterter Suizid aussehen sollen. Das Gericht geht von Habgier als Motiv aus. Thomas und seine Frau sind hoch verschuldet. Ihr neu gebautes Haus stand vor der Zwangsversteigerung. Seine Frau und ihre Schwester hatten vom Vater eine Eigentumswohnung geerbt. Nach Überzeugung des Gerichts hat Thomas S. darauf spekuliert, dass seine Frau nach den Morden die gesamte Wohnung erbt. Am 17. April 2012 wird Thomas S. wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest.
Thomas Fischer, wir diskutieren sehr gerne am Anfang eines Falls, ob er so außergewöhnlich ist, wie ich ihn finde, und Sie sagen regelmäßig nein. Jetzt haben wir hier 3 Mordmerkmale. Wir haben eine wirklich ziemlich krasse Tötung der eigenen Verwandtschaft von Kindern. Dürfen wir heute darüber reden, dass es ein wirklich bemerkenswerter, krasser Fall ist, oder sind wir immer noch im Mittel des Mordes?
Ja, krass. Natürlich, es gibt wenige Morde, die belanglos sind oder unkrass. Die Tatausführung ist natürlich, sagen wir mal, wirkt schockierend, ist ja auch in der Berichterstattung immer wieder sehr, sehr stark hervorgehoben worden. Wobei man da, wenn man sich die Abläufe dieses sehr dynamischen Geschehens überlegt, natürlich auch Zweifel haben kann. Es war ja jetzt nicht so, dass der hingegangen ist und hat gesagt, jetzt werde ich mal meine beiden Nichten besonders brutal ermorden. So war es nicht, sondern er hat sich das wahrscheinlich anders vorgestellt. Er dachte, das sei leichter. Ich habe das Urteil gelesen, das landgerichtliche Urteil. Ich glaube, der hat gedacht, das mit dem Seil, das klappt schon. Und dass das zweite Mädchen, das waren ja hintereinander liegende Zimmer, man muss das Zimmer des ersten Mädchens war ein Durchgangszimmer, dass das zweite Mädchen dann wach wird und reinkommt, das war von ihm sicherlich nicht so geplant. Dass er die Hantelstange dabei hat, das war keine ganze Hantel, das war so eine Kurzhantelstange, das deutet natürlich darauf hin, dass er auch darauf vorbereitet sein wollte. Also der hat das schon in Betracht gezogen, dass er die auch einsetzen müsste. Und dann verlagerte sich das Geschehen ja in die Küche, weil ein Mädchen in die Küche geflohen ist. Und nur dadurch ist er dann an dieses Steakmesser gekommen. Also der hat er ist rausgelaufen, hat es sich geholt und ist dann zurück zu den Kindern. Sondern das eine Mädchen ist in die Küche geflohen und da hat er sie verfolgt und hat sie dann dort erstochen mit dem Messer und ist dann zurück zu dem anderen Mädchen, das sich inzwischen versuchte zu verbarrikadieren. Also das war ein hochgradig dramatisches und schreckliches Geschehen. Letzte Bemerkung, es waren nicht drei, sondern zwei Mordmerkmale. Es war Heimtücke und Habgier, die das Landgericht angenommen hat. Es wurde mal ursprünglich, wurde natürlich auch in der Presse viel über Grausamkeit als drittes Mordmerkmal oder als mögliches Mordmerkmal geredet. Das war es aber nicht. Und zwar richtigerweise war es das nicht. Ja, weil Grausamkeit halt auch setzt was anderes voraus. Man kann nicht sagen, jede besonders blutige Tat ist dann noch grausam.
Wir verwechseln möglicherweise manchmal entsetzlich mit grausam, oder? In unserer Sprache.
Das mag sein, ja.
Ja. Aus Ihrer Perspektive, Frau Titz, wir haben gehört, er ist hochintelligent gewesen. Wir haben die Überlegungen von Thomas Fischer gehört, die eigentlich alle darauf hinauslaufen, die Intelligenz hat jetzt nicht dazu geführt, dass er es irgendwie, das klingt jetzt hart, aber clever gemacht hat. Was hatten Sie für ein Bild von diesem Tatablauf und von diesem Täter?
Die Tat selbst, die Tatausführung hat sich tatsächlich aus der Außensicht als besonders grausam, um wieder bei diesem untechnischen Begriff zu bleiben, dargestellt. Aber ich stimme Herrn Fischer insoweit zu, als auch wir davon ausgegangen sind, dass dem Verurteilten die Tat aus dem Ruder gelaufen ist. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass dieser Mord weniger schrecklich gewesen wäre, wenn er denn so gelaufen wäre, wie er ihn sich vorgestellt hat. Aber auch wir sind bei den Ermittlungen davon ausgegangen und so hat sich auch die ganze Spurenlage ergeben. Und das hat ja letztlich auch das Landgericht festgestellt in seinem rechtskräftigen Urteil, dass eigentlich geplant war, die beiden Mädchen jeweils zu erdrosseln. Das war seine Vorstellung, sozusagen kurz und schnell und dann auf ein, wie er vermutete, schnelles Eintreffen der Mutter zu warten, die Mutter dann in der Badewanne umzubringen und dann hier einen erweiterten Suizid vorzutäuschen, dass eben die Mutter erst ihre Kinder erdrosselt habe und sich dann selbst in der Badewanne umgebracht habe. Und dass die Tat dann so komplett anders verlaufen ist, der Tatablauf dann so komplett anders war, das hat sich aus der Spurenlage schon ergeben, dass das jetzt nicht etwa von langer Hand geplant war, dass man alle möglichen Mordmittel einsetzt, sondern dass es wirklich hier eben anders gelaufen ist, als er sich's vorgestellt hat. Insofern hat sich, um auf die Täterpersönlichkeit zurückzukommen, für uns das schon so dargestellt, dass er eben völlig ohne jegliche Skrupel da auch vorgegangen ist, dass ihm hier das Ergebnis alles wert war und dass er da auch nicht davor zurückgeschreckt ist, als er dann festgestellt hat, es läuft eben nicht so widerstandslos, dass er dann nicht aufgegeben hat, sondern das weiter durchgezogen hat, aber dann auch mit einer völligen Sorglosigkeit hinsichtlich seiner eigenen Entdeckung. Aber da kommen wir vielleicht dann auch noch darauf, wie er dann ja versucht hat, die Tat zu verschleiern.
Ich würde aber gerne nochmal bei dieser Frage hochintelligent gegenüber einer Tatausführung oder auch einer geplanten Tatausführung, die doch so voller Dämlichkeiten, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig gewesen ist, dass er doch eigentlich nicht ernsthaft hat erwarten können, selbst wenn es so läuft, wie er sich vorstellt, dass wenn die Frau Titz kommt, dass das unbemerkt bleibt.
Aber da ist vielleicht der Unterschied zwischen einer grundsätzlichen Intelligenz und gleichzeitig aber der völligen Egozentrik und der Selbstüberschätzung auch. Denn auch Selbstüberschätzung war ja etwas, was der psychiatrische Sachverständige ihm komplett attestiert hat. Ein Mensch, der immer dachte, dass er eigentlich besser und klüger ist als alle anderen und eigentlich deshalb im Leben viel mehr verdient hätte als alle anderen und ihm das zu Unrecht verweigert wurde. Und diese Selbstüberschätzung, denke ich, war auch eine der Komponenten, die hier mit hineingespielt haben, dass er eben dachte, da komme ich dann schon durch. Und dann aber eben auch der Aspekt, den Herr Fischer vorhin ja völlig zu Recht angesprochen hat, dass die Situation dann eben auch so aus dem Ruder gelaufen ist und er dann aber auch drin war und nicht mehr herausgekommen ist, sozusagen.
Thomas Fischer, wir haben schon viele Fälle besprochen, wo so eine eigentlich vermeintlich clevere und gute Tatplanung dann so völlig aus dem Ruder gelaufen ist und der Täter dann noch quasi einen Fehler nach dem anderen gemacht hat, im Sinne von eine Spur nach der anderen produziert hat, die ihn dann letztlich auch überführt hat. Ist das sowas wie ein dämliches Täterverhalten mittlerer Art und Güte? Also dass die Täter immer glauben, sie sind besser und überlegen und rennen dann?
Das weiß ich nicht, ob Täter das immer glauben. Das natürlich wird jemand so eine Tat in der Regel nicht begehen, weil und dabei denken, gleich morgen werden sie mich festnehmen. Also das kommt natürlich in Einzelfällen vor, wenn ihm alles egal ist oder er sich halt rächen will, egal, unabhängig von seinem eigenen Schicksal, aber natürlich nicht in solchen Fällen. Ich fand das übrigens nicht ganz so, wenn ich das nur ergänzen darf, so total dämlich war es nicht. Er hat natürlich so schon einige schwere Fehler gemacht, muss man sagen. Ja, die Quittung von dem Seil aufzuheben beispielsweise, das war schon ein schwerer Fehler. Er hat dann später natürlich sich dahin eingelassen, dass er gesagt hat, ja, er hat das Seil seiner Schwägerin geschenkt. Er hat gesagt, das sind alles meine Sachen, die Handelsstange und das Seil gehört schon mir, aber das habe ich ja selber dahin gebracht. Ja. Das mit dem vielen Blut, das er überall im Haus seine DNA und so weiter, das war natürlich, das konnte er nicht planen. Ne? Und wie Frau Titz richtig sagt, wenn der einmal an, das ist ja ein klassischer Fall eigentlich davon, dass jemand was anfängt, wenn er die Schwelle überwindet, in dem Moment, wo er in das erste Zimmer reingeht, kann er nicht mehr zurück. Ja? In dem Moment, wo das erste Kind wach wird, muss er beide Kinder töten, egal wie, ja, sonst ist alles vorbei. Die haben ihn ja gekannt, und wenn das nicht so, dann kann er nicht mehr aufhören, aus seiner Perspektive, ja, ohne dann alsbald als Täter entlarvt zu werden, ja. Und was mich am meisten, ehrlich gesagt, gewundert hat am Sachverhalt, war die Mutter der beiden Kinder, die war ja getrennt vom Vater der Kinder und hatte einen Lebensgefährten, das war der Betreiber dieser Musikkneipe, in der sie an dem Abend nicht gearbeitet hat, sondern dem sie an einem so einem Gesellschaftsspiel teilgenommen hat, das da jeden Mittwoch stattfand. Und die wohnte nicht mit dem Lebensgefährten zusammen, die hatten getrennte Wohnungen. Aber es war natürlich also mindestens gut möglich, dass der mitkommen würde. Und dafür habe ich in dem ganzen Sachverhalt nichts entdecken können, dass er sich das überlegt hätte. Was hätte er gemacht, wenn da plötzlich nicht die Mutter kommt, die er dann in der Badewanne mit dem Stromschlag töten wollte, was ja auch ein Fehler war, den er aber nicht wissen konnte.
Das wissen wir ja aus dem Sirius-Fall, dass das alles gar nicht klappt.
Es hätte wahrscheinlich gar nicht, das hätte aber vor allen Dingen deshalb nicht geklappt, weil die Steckdose stillgelegt war. Und zwar wegen der Angst der Mutter vor einem Stromschlag. Das war eine Steckdose oberhalb der Badewanne. Und die Mutter hat gedacht, das ist sehr gefährlich, elektrischer Strom an der Badewanne, und hat die Steckdose stilllegen lassen. Und dass sie selbst sich dann mit einer stillgelegten Steckdose hätte selbst töten wollen, das ist ja extrem fernlich.
Das wäre dann wirklich in die Rechtsgeschichte eingegangen.
Das wäre ein schwer untauglicher Suizidversuch gewesen.
Was wäre gewesen, wenn der Lebensgefährte mitgekommen wäre? Klar, völlig, völlige Spekulation, aber eigentlich, er hat recht, oder? Ein weiterer Fehler in den Gedanken.
So ist es. Und tatsächlich war es ja so, als die Mutter dann nach Hause kam, kam ihr Lebensgefährte ja tatsächlich auch mit. Aber offensichtlich ging er davon aus, dass das nicht passieren würde. Offensichtlich hat er sich ein bestimmtes Szenario vorgestellt, einen bestimmten Ablauf vorgestellt mit der vermeintlich leichten und widerstandslosen Tötung seiner beiden Nichten und der anschließenden Tötung seiner Schwägerin. Und in dieser, auch wieder vielleicht ein Fall von Selbstüberschätzung. In diesem Szenario, das er sich so vorgestellt hatte, da dürfte es eben keine Abweichungen geben, dass beispielsweise da jemand mitkommt oder dass die Mutter vielleicht auch früher nach Hause kommt. Denn dieses Musikquiz, das da jeden Mittwochabend stattfand, da hat ja keiner die Sicherheit, dass sie da beispielsweise bis zum Schluss bleiben würde, dass sie vielleicht zwischendrunter sich überlegt, sie möchte jetzt doch nochmal nach Hause gehen und irgendwas holen oder mal nach den Kindern schauen, was sie offensichtlich ja auch immer wieder mal gemacht hat, sondern das war ein bestimmter Tatplan, den er da entwickelt hatte. Und sobald es davon Abweichungen geben würde, wie es sie ja dann auch gegeben hatte, war der Plan natürlich in dieser Art hinfällig. Aber er war dann doch ruchlos genug, ihn dann weiter fortzuführen, auszuführen.
Nachdem die Tat passiert ist, nachdem die Tat entdeckt worden ist, die Polizei kam, da geht eine Maschinerie los, die kennen wir alle hier im Saal allerbestens in allen Details, weil wir regelmäßig Tatort schauen.
Oh, ja.
Aus Ihrer Perspektive, wie haben Sie von dem Fall erfahren? Was ist dann die Rolle der Abteilungsleiterin bei der Staatsanwaltschaft? Kommt dann ein aufgeregter Herr Leitmeier vorbei und sagt, Sie, Frau Titz, Laich, ich kann das nicht nachmachen, aber wie ist es in der Praxis?
Nein, in der Praxis ist es so, dass bei den meisten Staatsanwaltschaften, also bei allen Staatsanwaltschaften gibt es natürlich einen Bereitschaftsdienst und bei den größeren auch einen gesonderten Kapitalbereitschaftsdienst, so auch bei der Staatsanwaltschaft München II. Und bei diesem Bereitschaftsdienst lief dann der erste Anruf ein, denn die Tat wurde ja in den frühen Morgenstunden entdeckt, also noch außerhalb der Dienstzeiten der Staatsanwaltschaft. Und dann geht der ermittelnde Staatsanwalt gleich mit vor Ort und sieht zunächst mal zu, welche Ermittlungen hier getätigt werden. Und dann kommt und dieser ermittelnde Staatsanwalt, ein Kollege aus meiner Abteilung, die ich damals geleitet habe, der ist dann eben gleich morgens zu mir gekommen und hat mir davon berichtet. Also so habe ich persönlich von dem Fall erfahren. Der zuständige Staatsanwalt aber hat bereits kurze Zeit nach Information der Polizei, nachdem die Polizei zunächst am Tatort war und sofort klar war, hier geht es um ein Kapitalverbrechen, hat so davon dann gleich im Rahmen des Bereitschaftsdienstes erfahren.
Und die Abteilungsleiterin geht dann bei zwei toten Kindern unter Umständen auch an den Tatort oder sagt, nee, okay,
nein,
also in die Liste ein, mach mal.
Ich bin in dieser Situation nicht mit an den Tatort gegangen, denn zu dem Zeitpunkt waren die Ermittlungen dort bereits in vollem Gange, die Spurensicherung in vollem Gange und mein Kollege war mit vor Ort beziehungsweise schon vor Ort gewesen und man muss in so einer Situation auch als Staatsanwältin oder Staatsanwalt seine eigene Rolle auch immer richtig einordnen. Da sind hochqualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort von der Polizei, von der Spurensicherung, von der Rechtsmedizin. Da ist jeder Mensch mehr, der dann noch zusätzlich dorthin kommt, eher eine Belastung als irgendeine Hilfe für das Ermittlungsverfahren.
Und was ist dann Ihre Aufgabe, wenn die Polizei das weitgehend autonom macht? Was machen die Staatsanwälte, die Staatsanwältin dann?
Die müssen sich natürlich schon auch ein Bild von dem gesamten Geschehen machen, insoweit, als ja später dann auch mal womöglich womöglich Impulse für die weiteren Ermittlungen gegeben werden müssen, aber natürlich auch klar für die spätere Anklage, wenn man sich schon ein Bild gemacht haben muss, was habe ich wo, wie hier vorgefunden, was einfach aus eigener Anschauung deutlich besser nachzuvollziehen ist dann mal, als wenn man das nur aus den Akten liest.
Jetzt kommt eine schwierige Frage. Macht das Spaß? Ich weiß, dass Sie sind mit Leib und Seele Juristin, Strafrechtlerin, jetzt Richterin, aber ist das, wie soll ich es fragen, ein guter Beruf? Ja, auf eine gewisse Weise natürlich, aber ist es reizvoll, sich mit sowas auseinanderzusetzen?
Also es ist nicht reizvoll im Sinne einer Katastrophenheischerei oder einer Leichenfledderei. Das ist natürlich nicht reizvoll und es ist schwierig, sich davon, von den Bildern, die man da vor Ort sieht, auch wieder frei zu machen. Aber der Reiz der staatsanwaltlichen Tätigkeit ist schon, in einem Ermittlungsverfahren von Anfang an dabei zu sein. Nicht, weil man gerne sehen möchte, dass da Blut verspritzt auf dem Boden ist oder dass da Leichen herumliegen, sondern, und man muss sich das ja tatsächlich so vorstellen, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin zu einem Zeitpunkt an den Tatort kommt, wo eben durchaus die Leichen auch noch dort liegen und die Blutspuren und alles sich noch dort vor Ort findet. Das macht nicht Spaß im Sinne von, hu, ich habe es gesehen, herrlich, mal wieder ein Drama gesehen. So, aber es der Beruf an sich macht insoweit Spaß, als man eben die Ermittlungen von Anfang an mitgestalten kann und von Anfang an mit dabei ist und da durchaus auch dazu beitragen kann, dass die Ermittlungen gut gelingen.
Ich habe Sie schon mal gefragt, Thomas Fischer, für Sie in der ganzen Juristenkarriere war die Staatsanwaltschaft irgendwie nicht so interessant, oder? Sie wollten immer das Fertige begutachten, oder hat sich es nicht ergeben?
Ich war nie Staatsanwalt.
Genau, ja, das, aber warum?
Es hat sich aber so ergeben. Ja. Ich war schon als Proberichter am Amtsgericht 3 Jahre und dann war ich 2 Jahre abgeordnet an den Bundesgerichtshof und danach bin ich dann am Richter, am Landgericht und dann Vorsitzender Richter dort geworden. Also später Revisionsrichter und zwischendurch mal 4 Jahre im Ministerium. Aber ich war nie Staatsanwalt. Das hat mir nicht gefehlt. Staatsanwaltschaft ist eine hierarchische Behörde, wie man weiß, wo der Ober den untersticht. Das ist nicht, sagen wir mal, das ist nicht der Kern meiner Persönlichkeit, die sich da ohne weiteres besonders wohlfühlt.
Lieber als Richter frei sein und dann am Ende
Während man als Richter halt unabhängig ist in der Sache. Natürlich nicht dienstlich unabhängig, ja, dienstrechtlich nicht, aber der Präsident eines Landgerichts ist ja nicht der Chef der Richter vom Landgericht. Hat denen überhaupt nichts zu sagen, außer dass sie gefälligst nicht mit kurzer Hose zum Dienst kommen sollen. Und dass sie was weiß ich, ihr Auto nicht unmittelbar vor der Tür parken, aber sonst in den Spitzen der Gerichte, also bei den Präsidenten, verknüpft sich halt die Verwaltungsfunktion der Justiz mit der richterlichen Funktion. Und ich bin immer sehr gerne Richter gewesen und fand das besonders erstrebenswert.
Erst recht dann am Ende als Revisionsrichter schwebend über allem und über in der Himmel.
Ja, das ist mit dem Himmel, das ist so eine Sache. Jeder hat irgendeinen Himmel da über sich. Sogar das Bundesverfassungsgericht fürchtet sich wahrscheinlich vor dem Europäischen Menschengerichtshof. Und jeder Richter hat halt irgendein Rechtsmittelgericht über sich. Und wenn die Rechtsmittelrichter sagen, das Urteil war nicht mehr auf, dann ist er beleidigt und sagt, da kann man wieder sehen, was das für kleinkarierte Leute sind, die haben überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht und so weiter. Aber das ist so, das ist ja auch beim BGH so. Wenn der BGH vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben wird, sagen die BGH-Richter auch, das ist eine Kleinkarierte, die sollen mal ihr Verfassungsrecht machen und uns nicht in die Fachgerichte.
Die da am Schloss haben doch keine Ahnung.
Ja. Die haben keine Ahnung von der Praxis, genau.
Ist die Staatsanwaltschaft so hierarchisch, wie Thomas Fischer sagt? Schon so ein bisschen, oder?
Die Staatsanwaltschaft ist natürlich hierarchisch, da müssen wir uns nichts vormachen. Innerhalb der Staatsanwaltschaft muss es natürlich die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und den oder die Behördenleiterin geben, der oder die gewisse Vorgaben macht, allein schon, um zu gewährleisten, dass innerhalb einer Behörde nicht in der einen Abteilung, ich sage jetzt mal krass, jeder Ladendiebstahl mit 5 Euro angeklagt wird und in der anderen Abteilung jeder Betrug bis zu einer Schadenssumme von 500.000 Euro eingestellt wird. Also natürlich muss es Leute geben, die Anweisungen geben, die da Richtlinien vorgeben. Das ist völlig klar. Allerdings in der täglichen Arbeit, auch das darf man nicht verkennen, in der täglichen Arbeit arbeiten die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auch selbstständig und frei. Es ist nicht so, dass der Behördenleiter bei jedem von Ihnen jeden Tag am Tisch steht, beim Tisch steht und sagt so, und jetzt diesen Fall, den lösen Sie aber mal so und so, Herr Kollege, und da machen Sie die Anklage und da nicht. Das wäre bei einer Staatsanwaltschaft mit, ich sage jetzt mal, 60.000 bis 70.000 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter im Jahr auch schwer möglich. Da müsste jemand schon übernatürliche Kräfte haben, um hier mir, jedes einzelne Verfahren so zu begleiten und dann mit irgendwelchen Weisungen zu gestalten. In der Sache selbst arbeitet faktisch jeder Staatsanwalt und jede Staatsanwältin auch völlig frei. Und das ist ja auch das, was wir wollen von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie ihre Arbeit selbstständig machen. Nichts wäre schlimmer als jemand, und das sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die scheitern bei der Staatsanwaltschaft, die sich nicht entscheiden können, die nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Das ist nicht das, was wir wollen und was gesucht wird. Aber in der Sache ist nichts wegzudiskutieren. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es um die Frage geht, machen wir das oder machen wir es nicht, dann kann natürlich die Behördenleiterin sagen, diesen Fall klagen wir jetzt an oder nicht. Aber es gilt natürlich trotzdem das Legalitätsprinzip. Eine Tat, die eine Straftat darstellt, kann nicht von jemandem durch Weisung eingestellt werden. Und umgekehrt, eine Tat, die keine Straftat darstellt oder ein Geschehen, das keine Straftat darstellt, kann nicht aus heiterem Himmel verfolgt werden mit irgendwelchen Fantasieanschuldigungen. Aber natürlich ist es nicht so, dass der Staatsanwalt in der Sache unabhängig ist.
Jetzt gibt es die sogenannten Berichtssachen. Was ist das und war dieser Fall, ich komme zurück nach Kreiling, war dieser Fall eine Berichtssache?
Es gibt Berichtssachen aus verschiedenen Gründen. Berichtssachen sind Verfahren, die eine Berichtspflicht gegenüber dem Generalstaatsanwalt und dann eben auch gegenüber dem Ministerium auslösen. Es gibt Berichtspflichten aus den verschiedensten Gründen und ein Berichtsgrund, sage ich jetzt mal, sind außergewöhnliche Vorfälle, außergewöhnliche Verfahren, bei denen man sagt, die Ministerin oder der Minister möchte womöglich, wenn bei einer Presseanfrage, also es ist immer so ein bisschen die Kontrollüberlegung, kann da eine Presseanfrage kommen an das Ministerium und möchte der Minister oder die Ministerin dann informiert sein. Und insoweit war das Verfahren um den Kreilinger Doppelmord eine Berichtssache, weil es eben ein so außergewöhnliches Geschehen war, dass schon in dem Moment der Entdeckung damit zu rechnen war, dass unverzüglich mediales Interesse sich daraus generieren würde. Und so war es dann ja auch. Das mediale Interesse war ja von Anfang an nachvollziehbarerweise sehr, sehr groß.
Exorbitant, oder Thomas Fischer? Es ist einer der Fälle gewesen, wo insbesondere das Boulevard zur Hochform aufgelaufen ist, sich in Spekulationen ergangen ist und ich glaube, man muss es so sagen, sich daran geweidet hat, wie wundervoll entsetzlich die Tat war.
Ja, das ist schon wahr. Das Wort bestialisch ist mir beim Durchschauen der Pressemitteilung, der Pressemappe häufiger aufgefallen. Wobei in der Mappe, die Sie mir gegeben haben, zugesandt haben, freundlicherweise, so viel Boulevardpresse gar nicht dabei war, sondern, und mir sind auch.
Ich will Sie immer nicht so belasten.
Bitte?
Ich will Sie immer nicht so belasten,
ja, das
mit
ist,
diesen
ich
Schlagzeilen.
Ich bin da freudig mit einverstanden. Ich wollte nur sagen, mir sind insbesondere Qualitätszeitungen unangenehm aufgefallen, muss ich mal ehrlich sagen an der Stelle. Weil es gibt ja natürlich, abgesehen jetzt von solchen Großbuchstaben-Zeitungen, die halt dann mit solchen Wahnsinnsbegriffen um sich werfen und alles auf möglichst, wie soll ich sagen, möglichst hochdramatisierte Weise versuchen, auf ganz wenige holzschnittartige Begriffe und vor allen Dingen Bilder natürlich abzustellen. Da gibt es ja auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Literatur, so eine Kriminalfallliteratur. Ich will jetzt keine einzelnen Zeitungen nennen. Es ist mir nur aufgefallen. Es gab einen sehr langen Artikel in einer großen deutschen Wochenzeitung, der also bis in die Details hinein, und zwar in Fantasiedetails hinein, dieses traute Familienleben der Mutter mit ihren beiden Töchtern darstellte, die Küche, wie sie am Küchentisch sitzen und die Sonne und es scheint und so weiter, ja, und dann Szenenwechsel, und das zieht sich über ungefähr 5 kleingedruckte DIN A4 Seiten hindurch, ja. Also das, ich weiß nicht, ob die Autorin, die das geschrieben hat, versuchte, so eine Art Truman Capote Nachahmung dazu machen, ja, und so eine Geschichte jetzt so von Abobo zu erzählen, ja, mit allen Verästelungen. Sowas finde ich dann auch unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Ja, das mag zwar für viele Leute irgendwie interessant sein, sich in so ein Leben reinzufühlen und sich da Und dann zu sagen, ja, und dann strich sie ihre, sie sitzt am Tisch und blickt mich mit wachen Augen an und streicht ihre dunkelbraunen Haare zurück und solches Zeug. Und ich persönlich brauche sowas nicht, ne, um mir vorzustellen, dass da was Furchtbares passiert ist und dass wahrscheinlich diese armen Kinder oder sagen wir, dass diese weder diese Kinder noch die Mutter noch sonst irgendjemand sowas verdient hat oder in Anführungszeichen. Ja. Und ich finde das dann eher unangenehm, sich so ranzuwanzen an die Leute und in deren Leben reinzukriechen. Das wird vielfach, wird das gerne gesehen und gelesen und in den filmischen Darstellungen ist ja häufig das ein ganz wesentlicher Punkt. Und viele Menschen, Zuschauer, Leser und so weiter, Hörer, finden das wahrscheinlich auch irgendwie interessant. Ich weiß nicht genau warum.
Möglicherweise verwechseln Sie es mit Empathie, oder? Dass man irgendwie...
Ja, natürlich. Ja, klar, das ist, also natürlich. Das hat auch was damit zu tun. Ja. Aber es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, es ist ja retrospektiv mag das anders sein. Ja, zum Beispiel diese Methode oder sagen wir diese Angewohnheit, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, auch bei dieser Familie war es so, dass ich dann vor dem Haus, in dem das passiert ist, dann die Teddybären oder die Kuscheltierchen häuften, die da abgelegt wurden. Da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber das ist ja, sagen wir mal, das ist ja ein Versuch der Menschen, die das tun, mit ihrer eigenen Betroffenheit umzugehen. Ja. Also das ist ja so eine Bearbeitung der Sache selbst. Aber das ist noch ein bisschen was anderes, wie wenn man versucht, diese Betroffenheit erstmal herzustellen, ja, indem man so eine scheinbar hochgradig empathische Geschichte zusammenschreibt und dann sagt, hier könnt ihr mal sehen,
wie schlimm das Leben sein kann.
Wie schön das Leben sein kann und wie schrecklich es war, dass das passiert ist.
Wie haben Sie das empfunden? Hat das Ihr Team so wahrgenommen? Nimmt man das wahr, was draußen medial passiert? Wahrscheinlich, oder? Und wahrscheinlich gibt es ja auch Versuche von uns Journalisten, an Einzelheiten zu kommen, eigene Thesen aufzustellen, mehr zu wissen als die Mitbewerber.
Ja, das nimmt man natürlich wahr, das nimmt man alleine schon deshalb wahr, weil in solchen Fällen ja in der Regel sehr schnell auch Pressekonferenzen gegeben werden und dann man ja weiß, also ich war damals ja auch Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München II und in dieser Eigenschaft bei den Pressekonferenzen dabei und ich wusste ja nun, was der polizeiliche Pressesprecher und was ich jeweils bei diesen Pressekonferenzen gesagt haben, nämlich das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen zu diesem Zeitpunkt sagen konnten. Das war zu Beginn noch vergleichsweise wenig. Und was dann daraus gemacht wurde, natürlich nimmt man dann wahr, was daraus gemacht wurde. Und natürlich haben wir alle einerseits Verständnis dafür, dass ein großes Interesse der Medien besteht und dass irgendwas berichtet werden muss. Man hat manchmal kein so großes Verständnis dafür, wenn das Ganze dann sehr skandalisiert aufbereitet wird und was schon in diesem, wie denke ich, in vielen vergleichbaren Fällen, gerade wenn Kinder getötet werden, sehr unangenehm ist, ist, dass dann sehr schnell der Verdacht mehr oder weniger deutlich insinuiert wird, dass es womöglich ja auch die Eltern oder die Mutter oder der Vater oder wie auch immer die Konstellation eben gerade ist, mit dieser Tat etwas zu tun haben können und dass man letztlich die am meisten unter der Tat jetzt zu leiden haben, dann nochmal zusätzlich in eine Verteidigungssituation hineindrängt oder hineindrängen möchte und schon mal ein bisschen übel im Verdacht schüren möchte. Und so war es ja auch in diesem Fall. Und ich denke, das war, was uns in diesem Fall als besonders unangenehm aufgefallen ist. Dass das ein riesiges mediales Interesse hervorruft, völlig klar, völlig unbenommen. Es wäre erstaunlich, wenn es anders wäre. Aber dass da sehr schnell so mehr oder weniger deutlich man geäußert hat, und wie kann denn eine Mutter ihre Kinder überhaupt nachts alleine lassen bei unverschlossener Tür und das ist aber doch sehr komisch und wieso ist sie denn da bei ihrem Lebensgefährten und so. Und das hat dann gleich so einen üblen Zungenschlag entwickelt. Das war das, was uns in diesem Fall besonders übel aufgestoßen ist.
Und deswegen sagen Sie in solchen Pressekonferenzen dann immer, wir ermitteln völlig ergebnisoffen, in alle Richtungen ist immer die schöne Formulierung, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Ist es wirklich so gewesen oder ist nicht bei dieser Spurenlage eigentlich von Anfang an die Spur, das ist jetzt hier irgendwie in dem Nahbereich zu suchen, so wie der Tatort aussah, so wie das war, war es wirklich naheliegend, dass das der völlig mit der Familie unbekannte durchreisende Dritte gewesen sein könnte?
Tatsächlich waren das einfach zwei grundsätzliche Ermittlungshypothesen. Die erste Hypothese, die aus jetziger Sicht natürlich näherliegende, war sicherlich die, das musste jemand sein zumindest, der die Gegebenheiten und Gepflogenheiten kannte, der also wusste, dass die Mutter an einem bestimmten Wochentag regelmäßig nicht da ist, der wusste, dass die Tür dann unverschlossen bleibt, der wusste, dass da zwei Kinder sind, aber immer noch blieb natürlich die Frage nach dem Motiv. Warum? Warum sollte irgendjemand hier, der die Familie kannte, der sich vielleicht aus dem Freundes- oder Familienkreis der Familie in diesem Kreis bewegte, warum sollte jemand zwei Kinder, die völlig harmlose, unauffällige Existenzen geführt haben, warum sollte jemand diese beiden Kinder versuchen tatsächlich ermorden? Und die andere Hypothese war schon auch eine, die nie außer Acht gelassen wurde in diesen ersten Tagen. Es könnte natürlich schon auch jemand sein, der wirklich zufällig an diesem Ort war, der zufällig herausgefunden hat, dass da die Tür auf ist, der womöglich in der Absicht hier irgendwas zu stehlen eingedrungen ist und dann über die beiden Kinder gestolpert ist. Natürlich, wie sich das Bild dann gerundet hat, wie sich die Spurenlage dann nach Auswertung dargestellt hat, eine dann nicht mehr sehr wahrscheinliche Hypothese. Aber die ersten Tage gingen tatsächlich jetzt in jede Richtung, wobei von Anfang an, sage ich mal, die Hypothese, dass es jemand zumindest aus einem bekannten Freundeskreis war, die näherliegende war.
Nun ist Kreiling ja so ein bisschen in Ihrer Nachbarschaft, Thomas Fischer. Ist es da üblich? Die Haustüren sind offen, jeder kann den Nachbarn jederzeit besuchen. Kann ich bei Ihnen auch einfach mal eine Türklinke drücken und
mich an den... Sollten Sie nicht machen. Nee. Bei mir nicht.
Gut, versprochen.
Wie es in Kreiling ist, weiß ich nicht. Aber es mag schon sein, dass das, es wird so dargestellt, auch in der Presse wird das so Bullabü-mäßig dargestellt. Ich weiß nicht genau, wie es so ist. Es ist halt ein kleines, also ein Dorf. Und die Tür war ja deshalb insbesondere offen und nicht versperrt, wenn die Mutter wegging. Diese Kneipe war ja nur 50 oder 100 Meter entfernt, damit die Töchter raus können, wenn irgendwas ist. Ja, die wollte die Tür nicht abschließen und wenn da irgendwas passiert oder irgendwas zu brennen anfängt, dann sind die Mädchen da eingeschlossen. Und in Kreiling passiert ja nicht so viel. Ja, also so viele Schwerverbrechen werden da nicht begangen.
Fragen wir die zuständige Staatsanwältin, die frühere zuständige Staatsanwältin, ja, ist eine friedliche, ruhige Gegend eigentlich, oder?
Es ist eine eher wohlhabende Gegend mit eher weniger, sagen wir mal, keiner Straßenkriminalität.
Sondern Verstößen gegen die Abgabenordnung.
Oder umweltgefährdende Abfallbeseitigung.
Ah, da bin ich vorher nicht. Ja, gut.
Der Vater war ja auch mal im Gespräch. Und in der Umgebung natürlich war es ja auch so, am Anfang natürlich, das löst ja große Panik aus, dann gleich in der unmittelbaren, wie soll ich sagen, Wohnumgebung, in dem Dorf und in dem Nachbardorf und so weiter. Da wurde er dann allgemein gewarnt, lassen Sie Ihre Kinder nicht mehr raus, geht die Mordserie weiter und das ist ja, das entwickelt so eine Eigendynamik und wie gesagt, der Vater, der glaube ich in Hamburg wohnte, der leibliche Vater, der wurde auch mal, jedenfalls mal als denkbare Verdachtsperson genannt. Weil man dachte, vielleicht wollte der sich rächen und hat die Trennung nicht überwunden oder irgendwelche Motive. Und da wird ja so spekuliert, dass es, die Möglichkeiten der Spekulation sind unendlich. Man muss nur lange genug drüber quatschen, dann sind alle Möglichkeiten einmal genannt worden.
Ja. 9 Tage haben Sie gebraucht, den Fall zu klären. Wenn man das jetzt so rückblickend anguckt, würde man sagen, zügig. Ich kann mir vorstellen, in diesen 9 Tagen auch unter dem medialen Druck, fühlt sich's wahrscheinlich so ein bisschen anders an. Aber dann kam dieser Moment, das haben Sie mir im Vorgespräch sehr plastisch erzählt, Ihre Bürotür geht auf.
Genau, und der Kollege kommt herein, der ermittelnde Staatsanwalt, und sagt zu mir, ich glaube, wir haben ihn. Und es war wirklich so, in der ganzen Abteilung, es war eine große Abteilung mit vielen Kolleginnen und Kollegen, das war wirklich wie ein kollektives Aufatmen. Wir haben alle so, hatten alle so den Atem angehalten und haben wirklich jeden Tag auch von den Ermittlungsfortschritten und wieder verworfene Spuren und Spuren, die womöglich irgendwo hinführen können, die sich dann doch als nicht zielführend, jedenfalls momentan nicht als zielführend erwiesen, weil man eben noch kein Ziel hatte, auf das hin man sie führen konnte. Später erwiesen sich viele dieser Spuren dann doch als sehr, sehr deutlich und sehr aussagekräftig, aber eben in der Situation mit dem noch unbekannten Täter. Es war manches dann vermeintlich eine Sackgasse, und wir waren da wirklich im ständigen Austausch. Auch das ist beispielsweise, um wieder mal der Arbeit bei der Staatsanwaltschaft das Wort zu reden, auch das ist dort ja das Besondere, diese besondere Kollegialität, dieser besondere Zusammenhalt innerhalb der Abteilungen auch. Und wir haben da wirklich mehr oder weniger mitgefiebert und live Anteil daran genommen, und ich allzumal als Abteilungsleiterin. Und als der Kollege dann kam am Morgen, ich glaube, es war irgendwann mal am Vormittag jedenfalls, als er in mein Büro kam und meinte, ich glaube, wir haben ihn, da war das schon ein großes Aufatmen von uns allen und eine Erleichterung zu hören. Also, und es ist jetzt nicht nur ein vager Verdacht, sondern eben eine DNA-Spur letztendlich, die also zumindest jetzt nicht von vornherein die Vermutung der Unrichtigkeit in sich birgt.
Und dann, ich springe jetzt einen Moment, aber dann kam auf Sie eine Hauptverhandlung zu, in der der Beschuldigte noch mal so richtig gezeigt hat, dass er etwas Besonderes ist, oder? Es war nach allem, was ich im Urteil indirekt gelesen habe, was wir in der Berichterstattung sehen, war es eine bemerkenswerte Hauptverhandlung?
Also ich denke, vom Verteidigungsverhalten her war es jetzt für sich genommen nicht außergewöhnlich, denn man hat ja immer wieder die Situation, so wie es eben auch da war, dass ein Angeklagter über mehrere Hauptverhandlungstage hinweg nichts sagt und irgendwann mal dann doch unter dem Druck dieses Schweigen müssens oder sollens oder wie auch immer der ursprünglichen Entscheidung, wie auch immer sie zustande kam, dass nichts gesagt wird, der das nicht ertragen kann. Und das gibt es ja sehr, sehr häufig, dass man erlebt, dass ein Angeklagter es nicht aushält, so lange über sich etwas zu hören, aber nichts selbst dazu sagen zu können. Und so war es auch in diesem Fall. Und insofern ist das Verteidigungsverhalten an sich nicht außergewöhnlich. Allerdings natürlich die Art der Verteidigungsstrategie, die er für sich selbst zurechtgelegt hatte, und ich gehe davon aus, er hat sie sich ausschließlich selbst zurechtgelegt, also an wissenschaftlicher Evidenz, an naturwissenschaftlicher Evidenz vorbei argumentieren zu wollen mit, dass sein Blut auf den Körpern und im Mundraum, seine DNA-Spuren im Mundraum des einen Kindes gefunden wurden, das liege daran, dass man ihm Blut in der Haft abgenommen habe und dieses Blut sei jetzt verschwunden und man habe also hier Beweise manipuliert, habe also sein Blut da irgendwo verstreut oder verschmiert. Und wirklich an jeder naturwissenschaftlichen Evidenz vorbei argumentiert mit, das kann aber nicht sein und da hat jemand die Beweise manipuliert, bis hin zu wirklich zu versuchen, irgendwelche genetischen Strichmuster, sage ich jetzt mal, wegargumentieren zu wollen, das zeigt dann jetzt vielleicht wieder diesen Hang zur Selbstüberschätzung, der ihm ja auch attestiert wurde.
Haben Sie das als Tatrichter, Thomas Fischer, erlebt, dass man einem Angeklagten zugucken kann, wie das so in ihm gärt und denkt, na gleich?
Nee, das muss, ja, kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Es ist ja immer das, man schreibt dann immer, also das muss zwingend sein Schweigen brechen, muss es heißen. Er brach sein Schweigen. Und dahinter steckt natürlich auch immer so ein gewisser Vorwurf, von der Presse sowieso, aber auch so in der Öffentlichkeit, so ein Vorwurf, dass der einfach nichts sagt, der Kerl. Ja? Und dass der jetzt nicht erklärt, wie es war. Weil das hat ja vielerlei Aspekte, also jedenfalls zwei Hauptaspekte. Zum einen will man ja wissen, einmal will man ja wissen als Zuschauer, als Teilnehmender von außen, will man wissen, was ist da wirklich passiert. Ja, und da denkt man, so ein Angeklagter vor Gericht, der muss jetzt doch dann halt, irgendwie muss er doch jetzt mal sagen, wie es wirklich war. Der soll es jetzt mal und so weiter. Und dann ist es natürlich, hat es auch so eine dramaturgische Wirkung. Ja, wenn einer die ganze Zeit schweigt, das ist ja extrem langweilig. Ja, also man sitzt da 14 Hauptverhandlungstage hinten drin und der sagt einfach nichts.
Ja, kenne ich.
Und sondern da kommen immer nur irgendwelche LKA-Beamten und halten lange Vorträge über DNA-Spuren. Ja, und wo sie welche Klebestreifen abgenommen haben und so weiter und so weiter. Also da fehlt so ein bisschen die Dramatik eines ordentlichen Gerichtsverhandlungsfilms aus Hollywood. Und das spielt auch eine Rolle. Dann kann es natürlich sein, es hat ganz, kann ja unterschiedliche Motive haben. Es gibt natürlich wahrscheinlich Leute, die dann sagen, jetzt muss ich mal endlich hier aufräumen mit diesem ganzen Kram. Es gibt aber natürlich auch so eine Motivation, die dann irgendwie sagt, ja, das läuft schlecht für mich. Ja, so wie die Sache jetzt aussieht, läuft das schlecht für mich. Das kann Ihnen sein Verteidiger sagen und sagen, also ich rate Ihnen, sagen Sie erstmal gar nichts, wir hören uns erstmal an, was die Zeugen zu sagen haben und die Sachverständigen. Das ist ja völlig legitim, ist ja ein gutes Recht, das zu tun. Und dann kann man natürlich so nach 10 Verhandlungstagen kann man das schon mal sagen, also so wie ich das jetzt sehe, ne, das läuft nicht optimal. Ja? Und jetzt, wir haben nur noch eine Chance, jetzt müssen Sie dann mal sagen, also ich spreche jetzt als fiktiver Verteidiger, dann müssen Sie jetzt mal sagen, wie es dann nach Ihrer Ansicht war. Ja? Und dann hat man das ja nicht mehr in der Hand letzten Endes, als Verteidiger beispielsweise, was der jetzt sagt und ob der dummes Zeug redet oder ob er sich unbeliebt macht, was er ja in diesem Fall nach Kräften
genau,
getan hat.
Unbeliebt gemacht hat er sich bei Ihnen nachhaltig, oder Frau Titz? Und
ja, beliebt oder unbeliebt, ich würde jetzt mal sagen, da muss man sowohl als Gericht als auch als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft drüberstehen. Das Leben ist kein Beliebtheitswettbewerb und ein Angeklagter muss nicht beliebt sein. Aber natürlich stellt man schon fest, wie jemand ist ja auch ein Strafzumessungskriterium, wie jemand zu seiner Tat steht. Wenn er ein reuiges Geständnis abliefert, dann wird ihm das natürlich mehr zum Vorteil gereichen als demjenigen, der sich hinstellt und Geschichten erzählt, bei denen man sagt, dies ist so hanebüchen. Und dann aber auch noch mit einer gewissen Überheblichkeit argumentiert. Und in diesem Fall wurde ihm ja besonders auch in den Medien besonders vorgeworfen und das war auch tatsächlich, es zeigte auch eine Einstellung zur Tat, die schon bezeichnend war, dass er zu irgendeinem Punkt, als er mit einem Widerspruch wieder mal konfrontiert wurde, warum denn das jetzt so und so sein kann mit der Spurenlage, wenn er doch, wie er behauptet, nur mal Nasenbluten hat oder so und dann er gemeint hat, ja, das müssen Sie die Sharon fragen. Also das von ihm ermordete Mädchen, ja. Müsste man also fragen, warum es denn so sein könne, dass da jetzt die und die Spuren hinkommen, obwohl er doch angeblich da und da gar nicht war.
Aber es kam doch noch mehr dazu, oder? Er hat sie beleidigt, er war höhnisch.
Das ist richtig.
Er war verhaltensauffällig.
Ja, er hat sich durchaus sehr, sagen wir mal zumindest überheblich und höhnisch auch gegenüber den Ermittlungen immer wieder geäußert. Gut, das ist seine Verteidigungsstrategie. Das ist das, was ich meine mit für einen Angeklagten, der nicht geständig sein möchte, der ist das Leben natürlich in dieser Situation kein Beliebtheitswettbewerb. Der kann bis zur Grenze der Strafbarkeit natürlich sich aufführen, wie er möchte. Aber es ist tatsächlich, dass dieses Verhalten schon nachhaltig auffällig war in der Verhandlung. Das ist richtig.
Jetzt kommt die schwierigste aller Fragen. Wird er jemals die Haftanstalt wieder verlassen? Wagen Sie eine Prognose? Wir, Thomas Fischer und ich, kämpfen in diesem Podcast nachhaltig gegen das Vorurteil, lebenslange Haft bedeutet 15 Jahre.
So ist es. Also in diesem Fall bedeutet...
Auch alle Menschen hier in der alten Feuerwache in Mannheim schon, könnten das jetzt mitsprechen, so ist es nicht.
So ist es nicht, so ist es nicht. Und in diesem Fall ist es definitiv nicht so, denn hier wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was bedeutet, dass ihm auch die Möglichkeit genommen ist, die sonst ein zu lebenslanger Haft Verurteilter hat, dass er nach 15 Jahren erstmals um eine Entlassung nachsucht. Das wird hier in diesem Fall nicht der Fall, ist nicht möglich, weil eben die besondere Schwere der Schuld rechtskräftig festgestellt wurde. Ob und wann er jemals wieder entlassen wird, das ist eine Frage der letztendlich auch der Gefährlichkeitsprognose. Jeder Gefangene, auch der lebenslang Inhaftierte, muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und zwar zu Recht auch die Chance darauf haben, dass er irgendwann wieder einmal in Freiheit entlassen wird. Aber ob und wann das, ob diese Chance bei ihm jemals realisiert werden kann, das kann ich nicht beurteilen, weil ich über seinen Werdegang im Vollzug, im Strafvollzug wirklich überhaupt nichts weiß.
Zum Schluss hätte ich zwei Fragen. Lieber Thomas Fischer, haben wir noch was vergessen? Liebe Frau Titz, wenn die Arbeit bei der Staatsanwaltschaft so großartig ist, warum sind Sie jetzt beim Landgericht? Fangen wir bei Thomas Fischer an.
Vergessen? Nein. Man könnte da natürlich noch viel, noch lange drüber reden und aus verschiedenen Blickwinkeln. Das mit der besonderen Schwere der Schuld und der Reststrafenaussetzung, das sehe ich, kann man auch, wie soll ich sagen, auch das kann man wieder ein bisschen differenzierter vielleicht noch ausdrücken. Das ist ja nun ein Gefangener, ein Verurteilter, bei dem die Wiederholungsgefahr nicht gerade auf der Hand liegt. Der war nie vorbestraft, war in seiner Nachbarschaft und seiner sozialen Umgebung nicht gerade beliebt, weil er immer so aufgetrumpft hat unzufrieden und sagen wir mal grantelig war. Also er war nicht gerade beliebt, aber der hat sich ja nie was zu Schulden kommen lassen. Und jetzt begeht er halt so eine schreckliche Tat. Und dass er jetzt, wenn er nach 24 Jahren oder 25 Jahren jetzt eingesessen hat, mit der besonderen Schwere der Schuld, ist ja in der Regel, er kann natürlich so viele Anträge stellen, wie er will, aber sie werden halt abgelehnt. Und es wird eine neue Frist bestimmt, bis wann er den nächsten Antrag auf Reststrafenaussetzung stellen kann. Und im Durchschnitt kommen die mit, wo besonders schwere Schuld festgestellt ist, nach ungefähr 24 Jahren raus. Im Durchschnitt. Es ist ja jetzt eine Einzelfallsbeurteilung. Und da gibt es keine festen Regeln. Die einzig feste Regel, die der § 57 vorsieht, oder 57a vorsieht, ist, dass man nach 15 Jahren, wenn man eine lebenslange Freiheitsstrafe hat, nach 15 Jahren den ersten Antrag stellen kann. Und das ist die einzige Regel. Das ist ja keine Strafdrohung jetzt an sich, sondern es wird halt nur die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eigentlich eine Vollstreckungsentscheidung ist. Früher haben das die Vollstreckungskammern gemacht. Und das Verfassungsgericht hat dann nur gesagt, die sollen das nicht machen, weil das ein schriftliches Verfahren ist. Und das muss schon der Tatrichter feststellen. Das ist vor 30 Jahren schon entschieden worden. Und deshalb wird jetzt bei lebenslangen Freiheitsstrafen immer auch vom Tatgericht darüber entschieden, ob eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Also es wird nicht gesagt, es besteht keine, sondern nur es wird festgestellt, dass sie besteht. Und dann ist das Ganze eine Frage der Vollzugsbiografie und der Abläufe und natürlich auch der Strafbiografie. Und der war 51, glaube ich, als er verurteilt worden ist, oder 52. Also wenn der jetzt 24 oder 23 oder wie viele Jahre drin ist, ist er Mitte 70. Und dann wird man nicht sagen, also den können wir nicht, also ich sage es jetzt nochmal, da spricht zunächst mal jetzt nicht viel dafür, dass man sagt, den können wir jetzt nicht auf die Kinder dieser Welt wieder loslassen. Das war ein spezifisches Motiv, der wollte Geld und das hat er nicht gekriegt, sondern hat zwei Leben vernichtet, mehrere Leben schwerstens gestört und sein eigenes natürlich auch endgültig ruiniert. Und da muss man mal abwarten.
Hypothetische Frage, Frau Titz, wenn Sie hören, er wird freikommen, in wie vielen Jahren auch immer, haben Sie ein Gefühl dafür, wird Sie das berühren im Sinne von, das war dieser Fall und...
Ich werde sicherlich mit der Erinnerung an diesen Fall zur Kenntnis nehmen. Ich werde aber dazu keine Meinung oder Einstellung haben, denn ich stehe dazu, was ich vorhin gesagt habe. Das Bundesverfassungsgericht hat zu Recht immer wieder klargestellt, jeder Mensch, auch wenn er zu lebenslanger Haft verurteilt ist, muss die Chance haben, wieder anzufangen, irgendwann mal wieder auf freien Fuß zu kommen. Andernfalls riskieren wir Paragesellschaften in den Haftanstalten, riskieren wir unseren ganzen Resozialisierungsgedanken, den wir mit der Haft ja unter anderem auch verfolgen, ad absurdum zu führen. Und insofern, wenn es so ist, dann werde ich sicherlich wieder an den Fall, über den wir heute jetzt ausführlich gesprochen haben, denken und werde aber das sicherlich ohne jegliche Emotion zur Kenntnis nehmen. Also jetzt nicht im Sinne von, das hat der doch nicht verdient oder ja endlich oder was auch immer, sondern ich werde es als eine Entscheidung eines unabhängigen Gerichts zur Kenntnis nehmen.
Und bis dahin vermissen Sie die Staatsanwaltschaft oder sagen jetzt als Richterin, alles viel besser und wie Thomas Fischer vorhin sagte, selbstbestimmt und über mir der Himmel.
Nun, ich bin ja, bis ich an diesem Punkt war, schon vorher auch mehrfach zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht hin und her gewechselt und ich weiß, die positiven Aspekte beider Tätigkeiten zu schätzen. Für mich ist eine der positiven Aspekte meiner bisherigen beruflichen Laufbahn gerade der gewesen, dass ich eben immer wieder hin und her wechseln konnte und ich kann nur sagen, die Richtertätigkeit, da kann ich Herrn Fischer dazu stimmen, ist eine ebenfalls ausgesprochen reizvolle und die Unabhängigkeit ist dabei nicht das Schlechteste.
Sagt die Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Ich danke ganz herzlich, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen, Thomas Fischer, und sage, das war unsere Besprechung des Doppelmordes von Krailing live vom SWR Podcast Festival 2025 aus der Alten Feuerwache in Mannheim. Danke allen, die hier geholfen haben, unserem Regisseur Georg Brandl und Tobias Neumann und Robert Schremel, die für den Ton gesorgt haben, für das Licht Winfried Rimbach. Ich sage danke außerdem an Chris Eckhardt, Selina Eckhardt, nicht verwandt und nicht verschwägert, wie ich unterstelle, Heike Fischer, Sonja Hase, Thomas Simon und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Und der letzte und allergrößte Dank geht an Sie, liebes Publikum. Auf Wiederhören.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.